Sie sind international tätig und haben sich häufiger bereits gefragt, warum es in der Kommunikation mit Ihren ausländischen Geschäftspartnern hakt? Vielleicht liegt es daran, dass Ihnen die interkulturelle Kompetenz fehlt. Ja, ich weiß, das klingt jetzt etwas provokativ und genau das soll es auch. Hier einmal ein kleiner Ausflug in die Welt der interkulturellen Kompetenz. Hallo und herzlich willkommen zum Leadership Onboarding Podcast. Sie sind Führungskraft und stehen vor einem Führungswechsel, eventuell bei einem neuen Unternehmen. Oder es ist vielleicht Ihre erste Führungsrolle. Dann sind Sie hier richtig. Hier dreht sich nämlich alles darum, die ersten Monate in Ihrer neuen Führungsrolle smart und wirksam zu gestalten. Falls Sie sicherstellen wollen, dass Ihnen die ersten Monate in der neuen Führungsrolle gut gelingen und Sie mit einem professionellen Sparringspartner arbeiten möchten, buchen Sie gerne direkt auf meiner Website einen Termin für ein Erstgespräch. Und nun wünsche ich viel Spaß mit der heutigen Folge. Ein weiteres Mal hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge. Wie der Elefant im Porzellanladen, das ist das heutige Thema, das ich touchieren möchte. Und vorweg eine kleine Warnung, sollten Sie zu denjenigen gehören, die sich leicht echauffieren, dann könnte es vielleicht heute passieren bei diesem Beitrag. Und falls ich es jetzt dadurch erst recht neugierig gemacht haben sollte und Sie jetzt dabei bleiben, dann umso besser. Der typisch Deutsche, das ist meine erste Frage. Gibt der typische Deutsche, gibt es ihn? Wenn ich mir das deutsche Verhalten auf internationale Ebene anschaue, dann lautet die Antwort eindeutig, ja, es gibt ihn. Es ist allerdings kein rühmliches Ja, denn worin Deutsche leider schon immer schlecht waren, ja, Vorsicht, ist im Thema der interkulturellen Kompetenz. Und ganz besonders für Geschäftsführer und Führungskräfte, die internationale Kunden haben, Lieferanten haben, ist eben dieses Thema der interkulturellen Kompetenz so wichtig. Es ist kein nice to have, es ist ein absolutes must have. Denn allzu schnell ist es passiert, dass Geschäftsbeziehungen genau deshalb für Deutsche dann aus ganz unerfindlichen Gründen nicht mehr fortgesetzt werden oder dass sie eben abrupt beendet werden oder auch einfach, dass es kritische Phasen gibt und ja, für Deutsche dann ganz unverständlich, warum das denn so ist. Und dasselbe passiert auf der politischen Ebene. Es sieht ja gerade so aus, als wollte man es sich mittlerweile mit jedem international verscherzen. Deutsche Politiker haben zumindest in der Vergangenheit vor einigen Jahren schon einmal mehr Diplomatie und Fingerspitzengefühl gezeigt. Die heutige politische Rege ist davon weit entfernt. Ja, und ich wage es, das so klar und laut zu sagen, da ich es mir anmaße, mit meiner Erfahrung das so zu sagen. Mit fatalen Konsequenzen für Deutschland. Und hinzu kommt, Moralweltmeister braucht keiner in der Welt. Zumal die Deutschen selbst äußerst empfindsam sind, wenn es darum geht, Kritik von außen anzunehmen. Ich unterscheide jetzt als allererstes einmal ein Parameter, das ganz, ganz maßgeblich ist in der Unterscheidung von Kulturen. Ein Parameter, wie es in der interkulturellen Forschung genannt wird. Und zwar High Context versus Low Context Communication. Konstruktiv Kritik zu geben, ist nichts Einfaches. Das kennt vermutlich jeder oder da wird vermutlich auch fast jeder zustimmen. Allerdings kann man das lernen. In professionellen Coachings und Trainings ist dies auch ein sehr, sehr häufiges Element. Auch in meiner Arbeit mit Führungskräften, denn viele wissen nun mal nicht, wie sie konstruktiv Feedback an Mitarbeiter geben können. Nicht selten erlebe ich auch, dass so mancher von sich glaubt, er sei ja konstruktiv in seiner Art und Weise der Kommunikation und des Feedbacks Und in der Realität schaut es jedoch ganz anders aus. Selbstbild, Fremdbild gehen eben sehr häufig auseinander. Grob genommen gibt es beim Thema High Context und Low Context Communication, geht es im Kern um zwei Kommunikationsarten, nämlich direkte und indirekte Kommunikation. Menschen mit eher direktem Kommunikationsstil können überwiegend auch nur direkt kommunizieren, beziehungsweise auch nur ganz direkt eben Kritik geben. Und die anderen, die eher eine indirekte Kommunikationsweise haben, können in der Regel auch nur ausschließlich indirekt kommunizieren und auch nur auf indirekte Art und Weise Kritik geben, falls überhaupt. Ja, sofern sie eben nicht, das gilt für beide, sofern sie eben nicht ihren Handlungsspielraum erweitert haben durch Reflexion und Training, ohne das geht das nicht. Es ist mir wichtig, an dieser Stelle aber auch zu betonen, es gibt noch weitere Parameter, um kulturelle Muster zu analysieren, um internationale Zusammenarbeit zu analysieren und kulturelle Muster zu definieren. Direkte, indirekte Kommunikation bzw. wie erwähnt High- und Low-Context-Communication stellen lediglich eine einzige Betrachtungsebene wider bzw. ein einziges Parameter. So, wir finden beide Kommunikationspräferenzen, also beziehungsweise man muss ja eigentlich schon sagen, diese beiden Kommunikationstypen innerhalb eines Kulturkreises, so eben auch in Deutschland. Allerdings ist es nun mal so, dass jeder Kulturraum seine ganz besondere Prägung hat. Der deutsche Kulturraum ist in allererster Linie Low Context geprägt, so nennt sich das in der interkulturellen Forschung. Das bedeutet, dass Menschen in einem solchen Kulturraum wie dem deutschen ausschließlich das verstehen, was gesagt wird. All das, was zwischen den Zeilen kommuniziert werden könnte mit Stimmvariation, Intonation, Rhythmus und so weiter und den verschiedensten körpersprachlichen Aspekten, aber auch mit anderen indirekten Formulierungen, wird per se einfach nicht verstanden. Man nennt die Low-Context-Communication auch explizit, denn es ist nun mal explizite direkte Kommunikation. Man sagt manchmal auch schwarz auf weiß. Genau das ist der Punkt. Das ist die Sprache, die verstanden wird. In der interkulturellen Forschung gilt Deutschland übrigens als Weltmeister im Bereich der Low-Context-Communication. Ob man das jetzt gut findet, das überlasse ich Ihnen. Menschen, die derart kulturell konditioniert sind, sind nicht dazu in der Lage, Kommunikation, die vielschichtiger ist, zu verstehen, beziehungsweise können diese einfach nicht dekodieren. Und in der Regel führt das zu einigen Resultaten, die nicht gerade positiv sind. Ich gebe Ihnen mal Beispiele. Erstens, das Gesagte in Verhandlungen und Meetings, aber auch in Alltagssituationen wird dann einfach unterschiedlich interpretiert, beziehungsweise wird anders interpretiert als das, was eben damit gesagt wurde. Zweitens, ja, Deutsche werden mit ihrer direkten Art in anderen Kulturen, die übrigens mehrheitlich auf dem Globus einen hohen High-Context-Grad aufweisen, Deutsche werden als offensiv, respektlos wahrgenommen. Drittens, Deutsche merken dann leider nicht im Mindesten, dass sie sich wie Elefanten im Porzellanhaus verhalten haben. In der Regel bekommen sie das auch nicht gesagt, beziehungsweise eben nicht zurückgespiegelt, außer vielleicht dann, wenn sie es wirklich sehr stark gemacht haben, beziehungsweise mehr als einmal und sich die Gesprächspartner sehr schlecht behandelt fühlen. Dann kann das schon mal passieren. Und viertens, und falls es doch jemanden gibt, der den Deutschen darin das Feedback zurückspiegelt, dann ist das zumindest eine Chance, es besser zu machen und einmal zu reflektieren. Und vor allen Dingen gilt es, sich dafür zu entschuldigen. Aber es führt vielmehr dazu, dass klassischerweise der Deutsche dann ungehalten ist. Und hinzu kommt heutzutage aufgrund des besonders ausgeprägten deutschen Narzissmus, wie es besonders von Dr. Raphael Bonelli so treffend beschrieben wurde, dass Deutsche sich dann auch noch beleidigt fühlen. So, und falls Sie jetzt noch nicht beleidigt sind, dass ich das so klar formuliere und wage, so klar zu sagen, dann kann ich nur sagen, Kompliment an Sie, dann sind Sie schon mal einen guten Schritt weiter als viele Ihrer deutschen Artgenossen. So, about me. Ja, warum wage ich es denn hier so, mich zu äußern und so weit aus dem Fenster zu lehnen? Wer mich kennt, weiß, dass ich Klarheit schätze und meine Kunden buchen mich eben auch gerade dafür, um für sie Klarheit zu schaffen. Klarheit über Themen, Klarheit über Entscheidungen, die zu treffen sind, Klarheit über sich selbst und so weiter. Gleichzeitig ist es allerdings so, dass ich eben international geprägt bin und davon unabhängig auch die Gabe mitbekommen habe, mich in jeder Kultur sofort zurechtzufinden und respektiert zu werden. Für mich war es schon immer von Kindesbeinen an einfach, mich auf andere kulturelle Sichtweisen und kulturelle Vibes einzustellen. Mir war das früher nie bewusst, dass das eine Gabe ist, bis mir das so häufig in anderen Kulturen zurückgespiegelt wurde, dass ich merkte, okay, das scheint ja tatsächlich nichts Selbstverständliches zu sein. Und ja, wahre Stärken sind nun mal das, was wir selbst an uns für selbstverständlich erachten. Ich habe mich vor vielen Jahren bereits intensiv auch mit dem Thema der interkulturell vergleichenden Forschung, der Psychologie beschäftigt und die Ergebnisse waren deckungsgleich mit meinen Erfahrungen, die ich international in meiner Arbeit in verschiedenen Ländern, Kulturen sammeln durfte. Da mir das Eintauchen in andere Kulturen schon immer wichtig war und ich es als Bereicherung empfand, ist es auch kein Wunder, dass ich schon immer sehr positive Resonanz von Locals in anderen Ländern erfahren habe. Beispielsweise, ja, vor circa 20 Jahren war das, sagte mir eine chinesische Führungskraft in einer deutschen Bank, mit der ich im 1:1 im Leadership Coaching gearbeitet hatte, ich möge doch bitte seinen deutschen Kollegen einmal erklären, was interkulturelle Kompetenz sei und Awareness und ich sollte sie darin trainieren. Und das war nicht das erste Mal, dass ich das gehört hatte. Ja, übrigens müssen wir gar nicht so weit in die Ferne schweifen, China oder anderswo. Ich lebe hier auf Mallorca, meine mallorquinischen Kontakte sagen mir auch ab und zu, eher so hinter vorgehaltener Hand mit wenigen Sätzen, wie sie die meisten Deutschen hier auf der Insel wahrnehmen. Und zwar unabhängig davon, Touristen oder Zweitwohnresidenten oder Zweitwohnpendler. Ich spreche dabei nicht vom Ballermann-Deutschen. Und das, was sie mir sagen, das würden sie den Deutschen allerdings nicht ins Gesicht sagen. Es gehört sich nun mal nicht. Bis vor einigen Jahren hatte ich auch das Flugpersonal beispielsweise der Lufthansa in interkultureller Kompetenz trainiert. Wir hatten ein sehr intensives, tolles, dreitägiges Trainingsprogramm, habe ich mehrere Jahre durchgeführt und ja, und beispielsweise auch in meinen Leadership-Trainings, insbesondere für die Automobilindustrie, wie für Audi, war natürlich interkulturelle Kompetenz ein sehr wichtiges Thema. So, dann habe ich hier noch einen Aspekt gewählt, nämlich wie funktioniert deutsch-britische Zusammenarbeit? Warum habe ich diesen Aspekt jetzt gewählt? Hier einmal ein interkulturelles Beispiel aus meiner eigenen Erfahrung, aus meiner früheren Bankenzeit. Ich hatte zu Beginn meiner Beraterzeit meinen allerersten Artikel in der Presse, und zwar direkt in der FAZ, veröffentlicht. Und hier möchte ich einmal einen kleinen Auszug aus diesem Artikel dazu beschreiben. Zwei Absätze hierzu, nämlich Englisch zu sprechen bedeutet nicht automatisch, die Briten zu verstehen. Nehmen wir das Beispiel einer Bank am Finanzplatz Frankfurt, in der vorwiegend Deutsche und Engländer arbeiten, wie ich es beispielsweise auch erlebt hatte. Da beginnt beispielsweise ein englischer Vorgesetzter den Satz mit I'm not quite sure, but. Und die darin verpackte Kritik erreicht den deutschen Mitarbeiter nicht, vielmehr fühlt sich dieser durch die eher zögerliche, wirkende Haltung seines Vorgesetzten in seinem eigenen Verhalten bestärkt. Formulierungen wie I might be wrong, but oder auch die häufige Verwendung des Konditionals dienen in anderen Ländern und so auch bei den Briten dazu, das Gegenüber nicht vor den Kopf zu stoßen und auch nicht direkt mit Tatsachen zu konfrontieren. Kritik wird in der Regel nur sehr indirekt geäußert. Und häufig werden auch Vorschläge, Bitten und auch Anweisungen nur mit Umschreibungen ausgedrückt. Das heißt, man muss sich auch nicht wundern, dass Mitarbeiter, die im deutschen Kulturkreis aufgewachsen sind und daher eine direkte Ansprache gewöhnt sind, dies dann nicht verstehen. So, das war jetzt ein kleiner Abseits, ein Auszug aus diesem FAZ-Artikel. Schon eine kleine Weile her, weil war mein erster Artikel, da habe ich mich sehr gefreut darüber. Dies ist ein Beispiel aus dem europäischen Raum. Wesentlich stärker ausgeprägt finden sich diese Missverständnisse bzw. die Unfähigkeit, Kommunikation zu deuten in den anderen Kulturen, die wesentlich stärker High-Kontext geprägt sind noch als die Briten, insgesamt auf dem Globus. Denn im Grunde genommen, wenn wir das interkulturell vergleichen, es ist nicht nur meine Erfahrung, sondern auch das Ergebnis der interkulturellen Forschung, die meisten Länder auf dem Globus haben nun mal eine hohe High-Context-Communication. Also kein Wunder, die Deutschen sind hier par excellence Elefant im Porzellanladen. Was ist denn nun interkulturelle Kompetenz? Die Welt ist nicht schwarz-weiß. Und auch mit diesem Beitrag will ich keinesfalls, nein, natürlich nicht, Schubladendenken fördern, auch wenn das jetzt vermutlich bei dem einen oder anderen so ankam. War es natürlich auch ganz bewusst von mir so gewählt. Wer mich kennt, wird das wahrscheinlich wissen. Die Deutschen sind XYZ und die Chinesen sind YZX und so weiter. Das liegt mir fern. Mir geht es darum, Awareness zu schaffen. Radikale Ehrlichkeit und ein wenig provokant zu sein, schadet hier jedoch bei den Deutschen zumindest nicht. Zum Glück sind nicht alle Deutsche interkulturell blind. Ich beschreibe hier ein Muster, das allerdings typisch ist für Menschen, die im deutschen Kulturraum aufgewachsen sind und derart konditioniert sind, insbesondere dann, wenn sie nicht reflektiert haben, wenn sie nicht in anderen Ländern gelebt und gearbeitet haben, wenn sie nicht an sich gearbeitet haben. Um interkulturell kompetent zu sein, braucht es noch einige weitere Aspekte. Unter anderem gehören dazu Offenheit zu lernen, Offenheit sich selbst zu reflektieren, ein hoher Selbstreflexionsgrad, hohe Frustrationstoleranz und Ambiguitätstoleranz. Und ich möchte hier einmal noch die drei Ebenen in aller Kürze beschreiben, die es braucht, um interkulturelle Kompetenz zu entwickeln. Erstens Selbstkenntnis und Self-Awareness. Dazu braucht es Reflexion über die eigenen Werte und Erwartungen an die Kommunikation. Zweitens Wissen über andere Kulturen. Das bedeutet vor allem Grundlagenwissen über Geschichte, Gesellschaft, über die Werte der Kulturen, mit der man es beruflich zu tun hat. Wissen darüber, welche Erwartungen hat man denn in der jeweiligen Kultur an die Kommunikation und auch beispielsweise an das Thema Führung. Und drittens braucht es unbedingt Handlungsfähigkeit. Handlungsfähigkeit basierend darauf, dass ich mich darin trainiert habe, meinen Handlungsspielraum basierend auf dem, was ich eben unter erstens und zweitens genannt habe, zu erweitern. Das heißt, trainiert zu haben, ob in Trainings, in Coachings, wo auch immer, und damit die Flexibilität gewonnen habe, um respektvoll, auf Augenhöhe und auch souverän anderen Kulturen begegnen zu können. Ohne diesen Dreiklang wird es schwierig, und zwar in der internationalen Zusammenarbeit, für Sie als Führungskraft, als Unternehmer, als Geschäftsführer, und das gilt sowohl für das Business als auch für die Politik. Ich freue mich, wenn Ihnen die Folge gefallen hat und Sie Impulse mitnehmen konnten. Und falls nicht, dann ist bestimmt das nächste Mal etwas für Sie dabei. Danke fürs Ohr und bis zum nächsten Mal.